Der Simon sitzt da und er guckt sich um und da sitzen ganz viele Leute, die ihn angucken. Er kann gerade gar nicht viel tun und er staunt immer noch irgendwie in sich hinein. Er kann es noch gar nicht richtig fassen. Wer hätte gedacht, dass sein Boot mal zu einer Kanzel umfunktioniert wird? Das ist ungefähr genauso, wie wenn eine Ruine zu einem Gottesdienstraum umfunktioniert wird. Klar, manchmal hat er das schon auch gemerkt, dass man vom Boot aus gut rufen kann, dass man das am Ufer gut versteht. Er hat manchmal schon, als er morgens heimgekommen ist, hat er so Sachen gerufen, vielleicht wie: Freunde, in der Morgenhitze, hier kommt euer Fischers Fritze. Und dann hat man das gehört am Ufer und hat er gemerkt, das ist akustisch eigentlich toll, vom Boot aus zu reden. Und jetzt hört er das wieder. Man hört ganz gut an dem Ufer, dass so wie eine Bucht ist, wie eine Arena, was vom Wasser aus gesprochen wird. Aber jetzt redet nicht er, sondern Jesus redet und der sitzt neben ihm auf seinem Boot und hält eine Predigt. Jesus, ein Mann, dem man gerne zuhört, weil das, was er sagt, ist interessant. Aber wie der Simon so da sitzt, da schweifen seine Gedanken immer wieder ab. Er hört schon zu, aber dann denkt er immer wieder in eine Richtung weiter und es fällt ihm irgendwas ein. Manchmal auch was, das gar nichts wirklich mit dem zu tun hat, was Jesus da gerade sagt. So geht es einem manchmal, wenn man eine Predigt hört. Wie er Jesus so direkt neben sich sitzen hat, da denkt er zurück, wie er den kennengelernt hat, den Jesus. Er hat ihn nämlich kennengelernt neulich, als sie in der Nähe des Jordans unterwegs waren. Da ist sein Bruder Andreas zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, wir haben den Herrn gefunden, den Messias, der angekündigt ist. Und dann hat Andreas ihn zu Jesus geführt und Jesus hat gesagt, er soll einen neuen Namen bekommen. Fels soll er heißen. Was das bedeutet, weiß er noch gar nicht so richtig. Und zu den anderen hat er gesagt, folgt mir nach. Aber die wissen auch noch nicht richtig, was das bedeuten soll. Die sind danach alle erst mal wieder in ihre Fischerboote gegangen und er auch. Das, was man kennt. Zurück nach Kapernaum. Wie soll das denn aussehen, nachfolgen? Das klingt so leicht, aber wie geht nachfolgen im Leben von so einem ganz normalen Fischer, der sich um seine Familie kümmern muss? Ach ja, und neulich, da war es mit seiner Familie nämlich gar nicht so einfach. Da hat seine Schwiegermutter hohes Fieber gehabt. Es war wirklich eine ernste Situation. Und da kam Jesus, ist ihm wieder begegnet und hat die Schwiegermutter geheilt. Simon weiß noch ganz genau, wie er gestaunt hat, wie er gefragt hat, wer dieser Mann ist. Und jetzt sitzt dieser Mann neben ihm in seinem Boot. Und er hört zu, immer mal wieder jedenfalls zwischendurch. Manchmal fallen ihm auch die Augen zu während dieser Predigt, weil die Nacht war echt lang und erbärmlich. Sie war furchtbar, es war enttäuschend. Sie haben gar nichts gefangen, obwohl sie die ganze Nacht draußen waren. Das ist ihm schon lange nicht mehr passiert. Er als Profi hat mit dem Boot morgens leer ans Ufer zurückkehren müssen. Kaum einer von ihnen auf den Booten hat ein Wort gesprochen, als sie da gesessen sind und ihre Netze geflickt haben. Das war so erbärmlich, diese Nacht. Und es war peinlich für ihn. Und was er seiner Frau sagen soll, wenn er mit leeren Händen heimkommt, das weiß er auch noch nicht so genau. Vielleicht war es ganz gut, dass Jesus mit den vielen Leuten aufgetaucht ist, dass er ihn rausgerissen hat aus diesen Gedanken, als er einfach in sein Boot eingestiegen ist, das da am Ufer lag, und als er ihn gebeten hat, ihn rauszufahren. Und da lehrt er jetzt. Oh, vielleicht sollte er Simon mal wieder zuhören, was Jesus einfach sagt. Den Anfang von der Predigt hat er vor lauter Grübeln schon verpasst. Vielleicht kennst du das manchmal auch, dass man während der Predigt gedanklich spazieren geht. Vielleicht tun es manche auch jetzt. Manchen sieht man es auch an. Also nicht jetzt unbedingt, aber sonst manchmal schon. Das geht einem so, dass da manchmal das ein wenig vorbeiwabert, was der Prediger einem sagt. Besonders wenn die Gedanken im Hirn sich im Kreis drehen, weil einen irgendwas nicht loslässt, weil einen was beschäftigt. Wohin schweifen deine Gedanken heute Morgen eigentlich ab? Was hält dich davon ab, mit voller Aufmerksamkeit bei der Predigt zuzuhören? Was beschäftigt dich gerade so? Was bringt dich ins Grübeln? Vielleicht sind es ja solche Fragen, wie sie der Petrus umgetrieben hat. Warum hat es so frustrierend sein müssen? Kann ich es nicht mehr, was ich doch eigentlich können müsste? Wie gehe ich damit um, mit diesem Misserfolg? Ich habe doch alles gemacht, was ich tun konnte im Beruf. Und trotzdem steht er auf der Kippe oder ich bin in Kurzarbeit. In meiner Ehe. Wir haben uns doch angestrengt, haben alles gegeben. Und trotzdem wird es immer zerrütteter. Oder für die Kinder. Ich gebe doch schon meine ganze Zeit, meine ganze Energie rein und trotzdem ist es einfach anstrengend. Das Ergebnis ist Chaos. Solche Gedanken können einen manchmal ganz schön gefangen nehmen. Oder sind es vielleicht eher Gedanken wie diese? Jetzt begegnet mir dieser Jesus schon wieder. Dem begegne ich immer mal wieder irgendwie, auf ganz unterschiedliche Weise. Ich lerne ihn Stück für Stück mehr und mehr kennen. Aber was soll eigentlich dieser Ruf zur Nachfolge, wie soll ich eigentlich darauf reagieren? Hat es was mit mir zu tun? Und wie soll ich eigentlich nachfolgen in meinem Leben, in meinem ganz einfachen, normalen Leben? Wie sieht da Nachfolge aus? Ich habe doch ein Leben, um das ich mich kümmern muss, das mich fordert. Eine Familie, ein Beruf, eine Heimat. Wie geht da Nachfolge? Das Boot wackelt ein bisschen, Simon wird aus seinen Gedanken aufgeschreckt. Mittlerweile ist Jesus fertig mit seiner Rede. Er hat tatsächlich die ganze andere Predigt auch noch verpasst vor lauter Gedanken. Er fährt langsam wieder Richtung Ufer. Und hoffentlich fragt ihn Jesus jetzt nicht, und, wie fandest du meine Predigt? Er würde sagen, gut. Aber wenn Jesus dann fragt, was hatte ich denn besonders angesprochen, dann wird er auffliegen, garantiert. Und Jesus sagt tatsächlich was zu ihm, aber es ist nicht so eine Frage wie bei so einem Test, sondern was er sagt, ist eine Aufforderung, nämlich, Simon, fahr hinaus, dorthin, wo es tief ist, und werf deine Netze zum Fang aus. Wie jetzt? Für einen Moment denkt sich der Simon, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist manchmal das Problem bei diesen Predigern. Die sind intellektuell gut drauf, diese Rabbis, die sagen schlaue Dinge mit schönen, wohlklingenden Worten, aber in so praktischen Dingen, da haben sie keine Ahnung, wie man sieht. Tagsüber fährt man nicht auf einen See raus, um zu fischen. Außerdem sind die Netze schon geflickt und noch eine Enttäuschung und nochmal Netze flicken, umsonst will er das seinen Leuten auch gar nicht zumuten an diesem Tag. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, wie der Frust von letzter Nacht noch schlimmer werden würde, nämlich indem man am Tag gleich nochmal enttäuscht wird. Zwei Enttäuschungen an einem Tag, ob man das verkraftet. Aber auf der anderen Seite ist es Jesus, der das zu ihm sagt. Der Vorschlag von Jesus geht nicht nur gegen seinen Fachverstand als Fischer, sondern auch völlig gegen seine Erfahrung. Er ist schon lang Fischer hier in Kapernaum. Er kennt den See und hat noch nie tagsüber was gefangen. Deshalb fährt tagsüber ja auch sonst keiner raus. Die anderen Fischer, was würden die denn denken, wenn der jetzt rausfährt mit seinem Boot? Die würden den Kopf schütteln. Jetzt zur Mittagszeit rausfahren? Wie peinlich. Alles in ihm sträubt sich. Das ist riskant und dumm, dieser Vorschlag. Das wäre ungefähr so, wie wenn man jetzt hier auf der Ruine sagen würde, jetzt such doch mal Fische. Wer würde sagen, jawohl, und los geht's. Ja, zumindest gehaltene Vorsicht. Ja, jetzt such doch mal Fische. Und wenn ich es euch sage, wo es welche gibt, wird sich dann jemand trauen? Ja? Wird sich trauen, Sarah? Es gibt tatsächlich welche Fische hier. Will sie jemand suchen? Ja, der Kalle will sie suchen. Kalle, aber du wirst die Fische nicht alleine finden, weil die Fische kannst du eigentlich nur finden, wenn ich dir sage, wo sie sind. Soll ich dir sagen, wo sie sind? Du kannst mal gucken, ob das stimmt. Komm her. Der Einzige, der sich getraut hat, Fische zu suchen. Was sagt er? Schuhanzieher. Okay, du kannst es ja gleich während ich weitermache, mal überprüfe. Ich sag dir schon mal, wo sie sind. Dahinter ist nämlich mein Rucksack. Und da ist das Zeug drin, das ich nachher auf der Grill legen werde. Und da sind auch Fische drin. Weil bei mir gibt es heute Fisch. Guck mal, da ist ein Rucksack, kann ich mal gucken. Kann ich mal gucken, ob da ein Fisch ist? Da hinten in dem Rucksack. Ja, so ähnlich war es bei Simon vielleicht auch. Fahr da raus, wo es tief ist. Da in dem Rucksack, da müsste was drin sein. Sag schon mal, ob es stimmt, sind Fische drin? Ja? Yeah? Okay. Also ihr müsst es einfach dem Kalle glauben und wer was davon abhaben möchte, darf nachher beim Grillen zu mir kommen und kriegt dann ein Stück auch von dem Fisch. Es sind nicht so viele, wie der Simon gefangen hat, aber ein paar Fische sind da. Aber merkt ihr, es ist gar nicht so einfach, sich darauf einzulassen. Genau das spielt sich im Kopf von Simon ab. Wie soll das gehen? Tagsüber fängt man keine Fische und auch nicht hier draußen auf dem See. Aber Jesus sagt ihm, genau dorthin, wo es tief ist, da musst du hinfahren. Ich sag dir sogar, wo es hingeht, vertrau mir. Und genau das hilft dem Simon in diesem Moment. Es ist Jesus, der das sagt. Er vertraut Jesus. Könnte es sein, dass in dem Moment Nachfolge für diesen Simon ganz konkret wird? Könnte es sein, dass Jesus dem Simon mit dieser Aufforderung die Gelegenheit gibt, zu zeigen, wie Nachfolge aussehen kann? Ist Nachfolge für ihn vielleicht genau das, auf Jesus zu vertrauen, auch wenn es sich total unlogisch anhört? Auch wenn es riskant ist, weil man enttäuscht werden könnte oder weil man belächelt werden könnte von anderen. Ist das Nachfolge? Ist das die Nachfolge, die zu Petrus passt? Dieser eine Satz, fahr hinaus und wirf dein Netze aus, dort wo es tief ist, der trifft den Simon viel persönlicher als die ganze Predigt vorher. Ist das die Predigt für ihn? Simon verbirgt seine Skepsis und seine schlechte Erfahrung der letzten Nacht nicht vor Jesus. Und er sagt es ihm auch, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und haben nichts gefangen. Die ganze Enttäuschung steckt drin in diesen Sätzen. Und dann sagt er, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Da steckt das ganze Vertrauen drin, das Simon hat in Jesus. Er lässt es drauf ankommen. Die Enttäuschung soll nicht diesen Tag ausmachen, sondern der Mut. So will Simon sein, mutig. Er setzt Jesus ab, er lädt die frisch, vielleicht auch erst halb geflickten Netze ein und fährt raus. Er nimmt seinen Bruder mit und die Zebedäusbrüder auch. Die sollen mit ihm rausfahren. Simon geht ein Wagnis ein. Er riskiert das Kopfschütteln der anderen und auch seine eigene Logik in ihm verdreht immer noch innerlich die Augen und ruft ihm zu, was soll das denn? Aber das Vertrauen in das, was Jesus sagt, soll größer sein als die Logik und die Skepsis. Wisst ihr, genau dafür bewundere ich diesen Simon. Er vertraut und er nimmt die Konsequenzen und das Risiko in Kauf. Und Sie und du und ich, wir können uns heute mal überlegen, wo vertrauen wir so auf Jesus, dass wir bereit sind, auch mutig zu sein, Wagnisse einzugehen, wo wir uns auf ihn verlassen, gegen das, was unsere Erfahrung uns sagt, gegen die Möglichkeiten, die eigentlich für uns so klar sind. Und wo wir vielleicht auch Kopfschütteln hinnehmen. Vielleicht ist das in manchen eurer Familien schon heute Morgen passiert, wenn man Sonntagmorgens zum Gottesdienst geht, statt gemütlich auf der Terrasse frühstücken. Möglicherweise hast du heute schon das gehört, wie andere Kopfschütteln gesagt haben, echt jetzt, Sonntagmorgen, so spät, zum Gottesdienst, bei so schönem Wetter. Oder vielleicht fordert Jesus dich auf, nicht in das allgemeine Jammern oder so, sogar in abfälliges Reden über andere mit einzustimmen. Könnte das was sein, wo du gefordert bist? Auch wenn es alle tun, auch wenn alle jammern, auch wenn alle irgendwie abfällig reden. Oder geht es bei dir, so wie beim Simon auch, drum, mit einer schweren, frustrierenden, vielleicht auch völlig unverständlichen Erfahrung klarzukommen? Auf Gott vertrauen, wenn man es überhaupt nicht mehr versteht, wie das sein kann. Wenn er einem Enttäuschung und Schmerz nicht erspart. Auch wenn man keine Logik mehr sieht in dem, was passiert, weiter auf ihn zu hören. Ist das die Nachfolge, in die wir gerufen sind? Wo gibt Jesus dir eine ganz persönliche Gelegenheit, Vertrauen in ihn zu wagen? Simon hat das Vertrauen gewagt. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Er vertraut in das Wort Jesu und sein Vertrauen wird belohnt. Als sie die Netze auswerfen, fangen sie eine große Menge und die Netze beginnen zu reißen. Vielleicht waren sie noch nicht richtig geflickt, aber es waren auf jeden Fall so viele Fische drin, dass die Netze beginnen zu reißen. Sie winken ihren Gefährten im anderen Boot, dass sie kommen und ihnen ziehen helfen und sie füllen beide Boote so voll, dass sie fast sinken. So viele Fische habe ich leider nicht dabei. Das wäre natürlich was, wenn ich jetzt dem Kalle so viele Fische hier präsentieren hätte können. Das habe ich nicht gemacht. Es ist ein voller Erfolg, was der Simon erlebt. Es ist überwältigend. Er kann es kaum fassen und auch sein Fischerfachverstand kann es nicht fassen. Aber ihm ist völlig klar, das ist kein Zufall, was er hier erleben darf. Jemand, der einfach rausgefahren wäre, der würde das vielleicht als Zufall einordnen, wenn er dann Fische fängt tagsüber. Aber jemand, der im Vertrauen auf das Wort Jesu rausfährt, der weiß ganz genau, dass hier mehr passiert, als dass eine wirtschaftlich schwierige Situation zum Glück nochmal günstig abgewendet werden können hat. Hier ist Jesus am Wirken. Hier passiert was Großes. Hier zeigt Jesus dem Simon etwas. Und Simon begreift auch das, was ihm hier gezeigt wird. Hier wird ihm nämlich gezeigt, dass Jesus sehr viel größer ist, als er bisher gedacht hat, als er erahnt hat. Viel mächtiger und viel heiliger ist dieser Jesus, der da bei ihm im Boot saß. Er ist mehr als nur ein guter Redner, mehr als ein begabter Heiler. Er ist der verheißene Messias, der von Gott Gesandte. Das hat Simon nicht beim Predigthören begriffen, sondern dort, wo er sich eingelassen hat auf das Wort Jesu. Wo er sich hat herausfordern lassen und in die Nachfolge gegangen ist, wo die Nachfolge konkret geworden ist in seinem Leben. Da hat er es verstanden, wer dieser Jesus wirklich ist. Und noch etwas wird ihm in diesem Moment klar, nämlich wer er selbst ist neben diesem heiligen Messias. Als sie zurückkommen ans Ufer, da fällt Simon dem Jesus zu Füßen. Er fällt auf seine Knie, weil das die einzige Geste ist, die das ausdrücken kann, was er erlebt hat. Und er sagt sogar, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist ein Bekenntnis der Buße, das in dem Simon gereift ist. Das ist eine Sicht auf sich selber, die so ehrlich ist, wie er sich vielleicht noch nie vorher selber angesehen hat. Er erkennt seine Unvollkommenheit, er erkennt seine Schuld nicht durch ein Gesetz, das ihm gesagt hat, dass er ein Gesetz gebrochen hat, sondern durch die Größe Jesu erkennt er das. Die Größe Jesu lässt ihn erkennen, wie unwürdig er selber ist. Neben dem Heiligen hat er als Unheiliger keinen Platz. Neben dem Göttlichen hat das Menschliche eigentlich nichts verloren und deshalb sagt er, geh weg von mir. Simon spürt, dass sein Leben nicht zu dem passt, der ihm jetzt sogar ein ganz persönliches Wunder geschenkt hat. Klinken wir uns an dem Moment in der Geschichte noch mal kurz aus und springen wir in unser eigenes Leben. Ich habe mir das echt überlegt, wann habe ich zum letzten Mal vor Jesus bekannt, dass ich sündig bin? Wann bin ich vielleicht zum letzten Mal auch auf die Knie gegangen? Wann habe ich einen so ehrlichen Blick auf mich selber zugelassen, der mir zeigt, dass Gott eine ganz andere Liga ist, als wir Menschen es sind? Und es geht dann nicht darum, mich klein zu machen, sondern es geht darum, mal ganz ehrlich für mich selber zu sein, mich selber ehrlich zu sehen. Verstehe ich eigentlich, wie groß Gott ist? Oder habe ich ihn schon so verniedlicht, klein gemacht, dass mir das Unfassbare an Gott verloren gegangen ist? Vielleicht ja in guter Absicht, weil ich ihn sonst gar nicht fassen könnte, weil ich ihm sonst gar nicht anders begegnen könnte. Aber kann ich die Heiligkeit Gottes in mein Leben hineinscheinen lassen, in der ganzen Größe und Pracht, wie es der Simon gemacht hat? Oder vermeide ich das, weil mir irgendwie klar ist, dass ich selbst daneben ein Sündiger, ein Unwürdiger, ein Kleiner bin? So wie wir es vorher im Psalm auch gesprochen haben, das hat David ja auch schon in dem Psalm 8 gesprochen, wenn ich sehe den Himmel deiner Fingerwerk, die ganze Größe, alles das, was du als Schöpfer gemacht hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Eigentlich ist die logische Antwort, er ist nichts dagegen, er ist ganz klein dagegen. Die Bibel nennt das Gefühl Ehrfurcht. Das Erschaudern vor der Größe Gottes. Für manche ist es wirklich ein Schock, das zu erkennen, wenn die Menschen die Größe Gottes auch nur erahnen. Aber es ist wichtig, diese Ehrfurcht, weil durch diese Erkenntnis Gottes sich auch die Selbsterkenntnis ändert. Und ich würde sagen, nur durch den Blick auf Gott bekommt man auch einen ehrlichen Blick auf sich selber. Da wird uns jede Fassade, die wir so aufgebaut haben, mit der wir anderen und uns selber täuschen, einfach mal so heruntergerissen. Da wird uns ein Spiegel vorgehalten, mit dem wir uns selber sehen, der uns ein gereinigtes Bild von uns zeigt. Alles, was wir übermalt haben, wird auf einmal klar. Vielleicht brutal klar. Kann es sein, dass es für die Nachfolge wichtig ist, diese Ehrfurcht zu erleben? Weil für Nachfolger klar sein muss, welche Ehre uns Gott zukommen lässt, wenn er uns in seine Nachfolge ruft. So wie es eben der Psalm schon sagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du seiner annimmst? Und dann geht es ja weiter, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das kann nur jemand sagen, der verstanden hat, wie groß Gott tatsächlich ist. Und deshalb braucht es diesen ehrfürchtigen Blick. Der Blick, der uns zeigt, es steht uns eigentlich nicht zu, keine Menschen von Gott angenommen oder gar berufen zu werden. Aber Gott ist eben nicht so, dass er weggeht, obwohl das logisch wäre. Sogar wenn wir ihn wegschicken, geht er nicht weg. Er verwirft uns nicht, obwohl wir es verdient hätten. Er lässt uns nicht in dieser brutal ehrlichen Selbsterkenntnis stecken, sondern er kommt uns entgegen. Da, wo die Bibel uns erzählt, dass Menschen diesen schockierenden Blick der Ehrfurcht erleben, da kommt immer dieselbe Antwort in der Bibel. Und so ist es auch bei Simon, der an dieser Stelle übrigens auch in der Geschichte mit dem Beinamen Petrus dann auch schon erwähnt wird. Er und seine erschreckten Gefährten, die hören das, was schon viele bekennende Sünder vor ihnen und viele nach ihnen gesagt bekommen haben. Es geht nämlich weiter mit der Geschichte. Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist nicht die nächste Aufgabe für den Simon, an der er wieder scheitern könnte, sondern Jesus sagt es so, wie wenn er ein Wunder tut. Die Furcht soll nicht länger diesen Simon blockieren. Die Furcht soll weichen. Das ist wie ein Zuspruch Jesu, als er die Schwiegermutter heilt. Es ist eine Befreiung, denn Jesus befreit den Simon von der Furcht, von dem, was der ehrliche Blick auf ihn selbst aufgedeckt hat. Der, der über alle Furcht die Macht hat, der macht es möglich, dass die Ehrfurcht wegen der Distanz, die eigentlich zwischen den Menschen und Gott da ist, nicht die Beziehung zwischen Simon und ihm prägt, ihn nicht auf Distanz hält. Fürchte dich nicht. Du darfst mir ganz nah sein. Jesus befreit den Simon, indem er ihn beruft. Und jetzt kriegt er nochmal einen Ruf in die Nachfolge, wie er ihn schon gehört hat, vorher schon gehört hat, am Jordan schon gehört hat. Diesmal heißt es aber allerdings nicht so allgemein, folge mir nach, sondern er kriegt einen ganz konkreten Auftrag. Fürchte dich nicht, sagt Jesus, von nun an wirst du Menschen fangen. Wörtlich steht hier, von jetzt an wirst du den Menschen ein Lebendfischer sein. Da kommt wieder das Wort Fischer vor, aber es ist ein anderes wie vorher. Es ist ein Wort, das sowieso im Neuen Testament nur ganz selten vorkommt. Zoon heißt es, da steckt das Wort für Leben drin, Zoon. Lebendig fischen. Er soll nicht wie seither die Fische einsammeln in sein Netz, die dann alle sterben werden, sondern er soll Menschen einsammeln, die leben werden. Ein Lebendfischer soll er sein. Von wegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das gilt für den Simon offenbar nicht. Jesus knüpft zwar an dem an, was er kann, an dem Fischen, an dem, was ihm Sicherheit gibt, aber er sieht viel mehr in diesem Simon, als er sich selber zugetraut hätte. Und dieser Simon ist auf einmal ein ganz anderer als am Beginn dieser Predigt, wo er im Boot noch gegrübelt hat. Das Erlebnis mit den übervollen Booten, das zeigt ihm mit seinem Auftrag auch, dass Jesus die Fülle von Menschen zum Leben ruft. Vielleicht so viele Menschen, dass das Himmelreich fast aus seinen Nähten platzen will. So sollen wir Menschen rufen. So soll Simon die Menschen rufen. Auch wenn das heißt, Gewohntes zurücklassen. Und da frage ich mich, wo lassen wir uns berufen? In welche Tiefen lassen wir uns hinausrufen, um dort für Jesus Menschen zum Leben zu führen? Könnte es sein, dass Jesus auch für dich eine Aufgabe hat, wo er dich bei seiner Mission, Menschen das Leben zu bringen, brauchen kann? Wie genau Menschen zum Leben fangen aussieht, das weiß Simon in dem Moment auch noch nicht. Was es für ihn persönlich bedeutet. Und vermutlich sieht es bei uns ganz anders aus in unserem Leben. Wir sind keine Fischer. Bei uns kann Jesus daran nicht anknüpfen. Aber wir sind vielleicht Mutter, Vater, Oma, Opa. Und da kann Jesus daran anknüpfen. Man kann darin einen Auftrag sehen, die Kleinen nicht nur fürs Leben hier tauglich zu machen, sondern zu einem Leben in Ewigkeit zu führen. Und dann ist es Nachfolge. Oder vielleicht hast du Verantwortung für Mitarbeiter in deiner Firma, denen du nicht nur Arbeit und Lohn und Anerkennung geben kannst, sondern vielleicht für die du auch beten kannst. Oder den Hinweis darauf geben, welches Leben uns allen verheißen ist. Oder wenn jemand sagt, wie kann man nur Sonntagmorgens bei so schönem Wetter in den Gottesdienst gehen, statt daheim zu frühstücken, kann man sich vielleicht auch daran erinnern, warum wir den Sonntag überhaupt haben als freien Tag. Warum wir das sonntags feiern am Tag der Auferstehung, warum wir da zusammenkommen im Namen Gottes. Oder vielleicht begegnest du Menschen, die mit dem Leben hier nicht so richtig klarkommen, weil sie Schwierigkeiten zu tragen haben, weil sie arm sind oder krank sind oder fremd in diesem Land. Da reicht manchmal schon eine Begegnung, die von Nächstenliebe geprägt ist, um spürbar zu machen, dass es mehr gibt als dieses unvollkommene Leben hier. Es gibt viele Möglichkeiten. Vielleicht hast du einen Kontostand, der dir möglich macht, den Blick in die ganze Welt zu richten, dass man unterstützen kann, dass auch dort das Wort Gottes verkündigt wird. Wo auch immer Jesus bei dir anknüpfen kann. Ich spekuliere jetzt gar nicht weiter. Hör auf das, was Jesus dir nach dem Fürchte dich nicht sagt. Nachfolge kann für jeden so konkret werden, wie es für ihn passt. Das können wir von diesem Erlebnis von Simon an diesem Morgen mitnehmen am See Genezareth. Und wenn du jetzt während dieser langen, langen Predigt, sehr eintönig gewesen, wenn du jetzt gedanklich völlig abgeschweift bist und gerade völlig woanders bist, dann ist das völlig okay heute. Das darf man auch sonst manchmal. Man darf abschweifen, wenn man dieses offene Ohr hat, wo Jesus uns ins Leben spricht. Wenn es so ist, dass du abgeschweift bist, dann wünsche ich, dass du diesen Gedanken nachgehen kannst, dass es so wie bei Simon auch für dich weitergeht, dass Jesus dich nach der überhörten Predigt ganz ordentlich was erleben lässt. Amen.